Wie groß der Name ist, eine kleine Kraft. Kleine Kraft.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Alexander. Und der erste Programmpunkt ist heute ein Jahresrückblick und zwar mit der laufenden Nummer 5. Also das ist der fünfte Jahresrückblick, ganz einfach. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, einen evangelistischen Dienst am Mikrofon zu machen und es ist schön für mich, ein wenig zurückzublicken auf die Arbeit, die mit Gottes Hilfe 2020 getan werden konnte. Ich erinnere mich an die Personen, die ich getroffen und interviewt habe, an die Situationen und Phasen, die ich persönlich durchlebte und ich denke zurück an die Art und Weise, wie diese Dinge meinen Audiodienst beeinflusst haben. Ich bin heute dein Moderator und ich bin ein ganz normaler Mensch. Mein Dienst geschieht in Schwäche und teilweise unter schwierigen Umständen. Diesen Satz höre ich übrigens immer mal wieder von unterschiedlichen Menschen, auch von Missionaren. Auch Missionare sind irgendwo ganz normale Menschen. Sie haben menschliche Probleme, sie haben ihre Lösungen dafür. Sie haben menschliche Emotionen und einen besonderen Auftrag von Gott. Was ich aber auch immer wieder feststelle ist, Missionaren tut meine und unsere Unterstützung unglaublich gut. Ich beobachte das öfter, wenn ich sie treffe, ich spüre das. Ich denke da auch ein wenig an meine Kolleginnen und Kollegen Radiomissionare. Wir müssen unser Glaubensleben genauso pflegen wie du auch, wie jeder eigentlich. Gott möchte unsere Nähe haben. Er möchte einfach auch, dass wir öfter einmal alleine mit ihm sind, in der Stille, im Gebet, im Bibellesen, auch als vielbeschäftigte Mitteleuropäer. Also so eine 40-Stunden-Woche, das wäre doch auch mal wieder super, ne? Und doch ist es Gnade und ein Geschenk, dem heiligen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde zu dienen. Wir sollen im Dienst am Evangelium eben auch Belastungen erwarten. Das sagte Pfarrer Dr. Helmut Eggelkraut in einer seiner Predigten, die ich neulich gehört habe. Man muss mit Schwierigkeiten rechnen, wenn man Gott dient. Das ist normal. Gott lässt gewisse Dinge auch zu und möchte unser Vertrauen in ihn auf die Probe stellen. Wir lernen Gott kennen, indem wir durch Schwierigkeiten gehen und dann lernen wir, ihm in allem zu vertrauen. Es ist eine Entscheidung dazu notwendig. Ich will dir vertrauen, Herr. Ich will es tun. Ich will deinen Worten glauben. Außerdem will Gott, dass wir uns nicht auf die eigene Kraft und auf die eigenen Talente verlassen, sondern allein auf den Herrn. Und noch einen Punkt aus Pfarrer Dr. Eggelkrauts Predigt nenne ich. Wenn wir Gottes Trost erfahren haben, so können wir andere Menschen trösten. Getröstete sind fähig zu trösten. Klingt nicht schlecht, oder? Das heißt, die Schwierigkeiten und Herausforderungen, denen ich und du wahrscheinlich auch heute begegnen, sind eine zielgerichtete Vorbereitung auf morgen, auf übermorgen oder auf eine andere zukünftige Gelegenheit. Und weißt du was? Gott wird dann da sein für dich. Er verschwindet nicht, wenn es brenzlig wird bei dir. Er wird dir beistehen. Neulich hat mir ein Liedtext wirklich gut getan, als ich ihn gelesen habe. Wir haben es im engeren Freundeskreis geteilt. Den Text hat der Erweckungsprediger und Kirchenlieddichter Gustav Knack geschrieben. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Sollte ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, eh mich täuscht dein Wort. Du hast zugesaget, wer da bittet, nimmt. Wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopfet an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Nun so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot, alle meine Sorgen, eigen und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund, meines Lebens Sonne, die mir lacht und scheint, auch in finstern Nächten und durchs Todestal mir hinüberleuchtet zu des Lammes Mahl. Das war ein Liedtext von Gustav Knack, wie gesagt. Im September gab es einen kurzen Beitrag zum Thema Misserfolge und Scheitern. Es ging darum schwerpunktmäßig um junge Wohnungslose. Höre gerne einmal hinein. Gleich nach diesem Beitrag bringe ich einen Teil des Interviews mit Achim Schowalter. Darin geht es um Straßenmissionen Deutschlands Großstädten. Es ist mein persönlicher Jahresrückblick auf das Jahr 2020 und zwar mit der laufenden Nummer 5. Vor einigen Jahren wurde ich persönlich mit dem Vortrag von Professor Dr. der Medizin Gerhard Trabert konfrontiert,
Ich bin eigentlich fast zufällig darauf gestoßen, als ich an einem Buchtyposkript für jemanden aus dem Bekanntenkreis gearbeitet habe. Dieser Vortrag hat mich damals echt herausgefordert und ich musste im Nachgang oft daran denken, was durch Trabert aufgezeigt wurde. Professor Trabert setzt sich bei dem gemeinnützigen Verein Armut und Gesundheit in Deutschland ein. Der Mainzer Verein engagiert sich seit 1997 mit verschiedenen Hilfsprojekten für arme und notleidende Menschen. Wenn uns die Dinge nicht so gelingen, wie wir es geplant haben, so macht es uns nachdenklich und vielleicht sogar traurig. Misserfolg, Versagen, Versuchung, man verliert etwas. Oder sie sind vielleicht in einer ihnen wichtigen Angelegenheit sogar gescheitert. Eine Absage im Job, eine Zurückweisung eines Menschen, Schwierigkeiten im Glaubensleben. Am liebsten würde man es vertuschen und verstecken. Die Sache, jemanden anzuvertrauen, würde sicher helfen, doch es tut ihnen vielleicht weh und man verschließt sich und lässt niemanden ins Herz blicken. Dadurch versinkt man mehr und mehr in Einsamkeit und Grübeleien. Es kann sein, dass ihr Lebensentwurf gerade jetzt eine Bauchlandung macht und sie dabei zusehen müssen, wie eine Stütze nach der anderen wegbricht und bisher geöffnete Türen sich langsam, aber sicher schließen. Scheitern betrifft die ganze Persönlichkeit und erschüttert gleichfalls Seele, Geist und Leib. Man scheitert nie nur ein bisschen, sondern mit Haut und Haaren. Und es kann ja im Grunde jeden treffen. Rebecca Twigg gehörte zum Beispiel einst zu den besten Radrennfahrerinnen der Welt. Mehrmals war sie Weltmeisterin auf der Bahn, sie stellte Weltrekorde auf und gewann Olympiamedaillen. Heute ist die 57-Jährige wohnungslos und lebt auf der Straße oder teilweise bei Verwandten. Chantelle Newbury, die dreifache Mutter und australische Olympiasiegerin im Wasserspringen, kam nach ihrer Sportlerkarriere in große Schwierigkeiten. Sie litt an Depressionen und Drogenabhängigkeit. Der ehemalige Radrennfahrer Jan Ullrich hat ein ernstes Alkoholproblem. 2017 hatten beispielsweise 9% der Wohnungslosen in Deutschland einen hohen Bildungsabschluss. Misserfolge und Scheitern können jeden Menschen treffen. Im Folgenden werde ich einen Auszug aus Professor Traberts Vortrag hier präsentieren. Also den zweiten Teil davon, den ersten hörten Sie bereits in unserer Sendereihe. Der Vortrag von Professor Dr. der Medizin Gerhard Trabert trägt den Titel Erkrankungsprävalenzen und Gesundheitsversorgung von jungen Erwachsenen, Wohnungslosen. Werfen wir nun einen Blick auf die finanzielle Versorgung von wohnungslosen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, auf Sozialhilfe und Hartz IV. Der Tagessatz eines wohnungslosen Menschen, eines Erwachsenen, liegt bei 13,50 Euro. Jugendliche bekommen als Tagessatz etwas weniger, nämlich 11 Euro. Und immerhin sind ca. 10% der Wohnungslosen minderjährig. In 2017 ist allgemein betrachtet der Großteil der Klientinnen nach wie vor ledig. Es sind knapp 70% und alleinstehend sind knapp 85%. Laut Trabert liegt das Budget von jungen Erwachsenen für Ernährung täglich bei 5,18 Euro. Für Gesundheit sind ca. 7 Euro monatlich geplant und für Bildung sage und schreibe 54 Cent monatlich. Das muss reichen. Diese Grundsicherung soll laut dem Sozialgesetzbuch ein Leben in Würde garantieren. Ob das funktioniert? Die Caritas zumindest fordert eine Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes um 60 Euro monatlich. Es dürfte also niemanden verwundern, dass sich diese überschaubaren Zahlungen auf das psychische Wohlbefinden der Betroffenen auswirken und eben nicht nur die Zahlungen, sondern die Wohnungslosigkeit an sich. Wie wirkt es sich konkret aus? Durch erhöhten Suchtmittelkonsum zum Beispiel, Zigaretten und Alkohol sind hier zu nennen, es fehlen den Betroffenen realistische Zukunftsperspektiven. Ein Gefühl von Vernachlässigung, von Hilflosigkeit und Einsamkeit macht sich breit. Es fehlen sehr oft Rückzugsmöglichkeiten. Ja, man kann sogar so weit gehen und behaupten, Armut macht psychisch krank. In einer US-Studie wurde Folgendes festgestellt. Bei 4/7 aller Depressions- und Schizophrenieerkrankungen wird die Armut der Patienten als entscheidender Verursachungsfaktor verantwortlich gemacht. Eine weitere Studie zeigt auf, psychische Auffälligkeiten nehmen zu. 22% der armen Menschen zeigen psychische Auffälligkeiten, 14% sind manifest psychisch krank und leiden an Angststörungen und/oder Depressionen. 31% der Kinder in sozial benachteiligten Verhältnissen sind psychisch auffällig, wohingegen nur 16% der Kinder in der oberen Sozialschicht psychisch auffällig sind. Besonders im Winter sind wohnungslose Menschen gefährdet. Von 1991 bis 2010 sind mindestens 280 wohnungslose Menschen auf deutschen Straßen erfroren. Speziell bei Migranten und Asylanten stellen psychische Folgen von Verfolgung und Traumatisierung ein erhöhtes Erkrankungsrisiko für Depressionen und Suizidalität dar. Ich persönlich muss hier unweigerlich an die biblische Weihnachtsgeschichte denken. Josef, Maria, Jesus. Sie waren einige Zeit in Ägypten und erlebten verschiedene Szenen der Angst, des Hungers und der Verfolgung. Doch zurück zu Traberts Vortrag. Wie kann man die Umwelt und auch das Umfeld der Wohnungslosen beschreiben? Als Schlafplatz dienen oft Abbruchhäuser, Industrieanlagen oder Müllanlagen. Doch auch in eigens für wohnungslose Menschen eingerichteten Wohnheimen und Schlafsälen lauern Gefahren, beispielsweise durch Krätze oder Läuse. Zwar ist die Mehrheit, also 73% der Klienten, nach wie vor männlich, aber mehr als ein Viertel, 27%, ist heute weiblich. Dieser Wert steigt über die Jahre kontinuierlich. Eine betroffene Frau sagt: Als junge Frau habe ich davon geträumt, viele Kinder zu haben und eine gute Ehe zu führen und mit meinem Partner alt zu werden und später dann auf die Enkelkinder auf dem Rasen spielen zu gucken und sich über die Kinder auszutauschen. Das war mein Ideal. Und das ist natürlich komplett zersprungen in 1000 Stücke. Das war für mich schlimmer. Das ist das Schlimmere, Scheitern. Speziell bei wohnungslosen Frauen wird verstärkt körperliche und seelische Gewalt beobachtet. Diese Frauen und Mädchen sind oft Entwertungs- und Demütigungsverhalten ausgesetzt. Trabert beschreibt mehrere Handlungsebenen. Erstens sollte eine von Respekt und Wertschätzung geprägte Diskussion zu Armut und Wohnungslosigkeit und Gesundheit geführt werden. Zweitens sollte schnell, kompetent und betroffenenzentriert agiert werden. Und drittens sollten gesellschaftsstrukturelle Verursachungsmechanismen benannt werden. Professor Doktor der Medizin Gerhard Trabert hat eine kleine Studie durchgeführt. Traberts sogenannte Mainzer Studie wurde anhand einer Befragung wohnungsloser Menschen hinsichtlich ihrer Stärken durchgeführt. Eine Frage lautete: Was können andere Menschen, die nicht in ihrer Situation sind, von ihnen lernen? Die Antworten der Wohnungslosen sind: Umgang mit anderen Menschen, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Toleranz. Wie man mit wenig überleben kann, Überleben in jeder Situation und Zusammenhalt. Und das ist doch eine wichtige Ressource, oder? Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, soziale Kompetenz, Überlebensstrategien und sogar Kreativität. Doch welche Konsequenzen könnte diese Information eigentlich für uns haben? Wir müssten eine sogenannte G-Struktur entwickeln. Wir sollten zu den wohnungslosen Menschen gehen. Der Arzt, sagt Dr. Trabert, geht zum Patienten. Dabei ist kultursensibles Handeln gefragt. Kurt Marti, ein Schweizer Philosoph, sagte: Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin, und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen? Und Franz Kafka, der österreichische Romanautor tschechischer Herkunft, sagt: Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Und zum Abschluss dieser kleinen Abhandlung zum Thema rund um junge Erwachsene, Wohnungslose, möchte ich einen Liederdichter zitieren. Wenn meine Liebe kalt wird und mein Glaube schwindet, werde ich mein Herz in dem heilenden Kreuz Jesu wiederfinden.
Also es ist ja schon länger mein Ziel, gerade durch die Straßenmission den Auftrag Jesu zu erfüllen: Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Es war dieses Mal eine besondere Reise, weil unter dem Eindruck von Corona natürlich so manches anders war wie in den letzten Jahren. Und vielleicht, wenn ich das noch so einfügen darf, es ist ja schon jetzt die dritte Corona-Missionsreise, habe ich es genannt. wo wir so hinausgingen in dieser Zeit seit dem Lockdown. Und wir haben gemerkt, dass gerade jetzt eigentlich es wichtig ist, hinauszugehen, nicht zu schweigen von der Wahrheit und dem Evangelium. Die Großstädte Deutschlands, das war schon immer eigentlich ein Hauptziel von mir, dass wir in die Millionenstädte gehen. Und so kam eigentlich die Route zustande, dass wir in München begonnen haben, in Bayern. Und jetzt können wir sagen, nach der ganzen Corona-Sache haben wir 17 Städte erreicht. Also es hat eigentlich einen sehr guten Effekt gehabt für uns, wo wir wirklich ermutigt wurden, gerade jetzt, wo wir sehen, wir sind wirklich mitten in dem Geschehen, wo alles auf die Endzeit zuläuft. Und als er gesehen hat, auch während den Predigten, während dem Gesang, es bleiben immer Menschen stehen, manche irgendwo ganz versteckt in einer Ecke. Aber durch das, dass man das weit hört, man sieht immer wieder Menschen stehen und hören. Und das hat ihn wirklich bestätigt, dass er gesagt hat, nee, diese Arbeit lohnt sich wirklich. Es gibt Menschen, die haben Hunger, die schnappen vielleicht nur weniges auf. Aber wir gehen im Glauben auf dieses Wort Gottes auch hinaus, das in Jesaja geschrieben steht, wo Gott schon durch den Propheten verheißen hat in Jesaja 55. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genau so soll auch das Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Was wir machen, ist sehr klassisch, sage ich mal. Wir gehen raus und der Beginn ist immer mit Liedern. Wir haben als erstes in unserem Liederheft, wir singen von Jesus. Sein ist Gewalt und Macht, das ist das Zentrum der Verkündigung. Wir sagen auch immer, wir laden nicht zu uns ein, wir laden die Menschen zu Jesus ein. Und wir rufen die Menschen zu Jesus, dass sie sich bekehren. Und dann eigentlich mit Beiträgen, mit Zeugnissen, mit Predigten wird dann immer wieder so eine Abwechslung versucht auch zu bringen in dem Beitrag von den Mikrofonen, wenn wir die Anlage aufbauen, jetzt wie beim letzten Mal. Und dann sind natürlich auch Geschwister, die verteilen Traktate und suchen dann die Gespräche, gehen auf Menschen zu. Manchmal kommen Menschen auf uns zu. Und eben jetzt einer, der stand immer am Bücherwagen und hat dort den Menschen Bücher angeboten. Und auch dann gab es immer dazu Gespräche. Wechseln die Standorte auch. In München geht es noch mit Polizeibegleitung. Da ziehen wir dann von einer Stelle zur anderen unter Begleitung von Polizei. Dieses Mal auf dem Gehweg, sonst auch auf der Hauptstraße, also mit Mikrofon. Und wir singen dann auch unterwegs. Also das zieht auch manche Menschen an. Das war sehr schön dieses Mal in Köln. Da waren wir ja eine größere Gruppe, fast 40 Geschwister. Und manche haben auch gesagt, es ist so ähnlich wie in der Wüstenwanderung. Vorne die Wolkensäule, hinten die Feuersäule. Dieses Mal bei uns war es die Polizei. Aber die Menschen stehen einfach und schauen, ja, wer ist das? Wer kommt da? Was passiert hier? Und wir haben schon die Erfahrung gemacht durch diese Aufzüge, wo wir dann machen, wo wir einfach auch singen und zwischendurch auch predigen, haben wir auch gemacht, dass wir teilweise manchmal stehen bleiben und die Polizei muss auf uns hören in dem Moment oder Bibelverse sagen. Und in diesem Aufzug, die Menschen nehmen noch besser die Traktate, weil die sind sehr interessiert, die vorbeilaufen, die denken, was ist da? Und dann, also haben wir schon festgestellt, da verteilt man mehr Traktate und ist auch ein sehr gutes Zeugnis irgendwo, dass die Menschen uns einfach sehen. Das war immer mir wichtig. Wir sind nicht irgendwie jemand, der außerirdisch ist, sondern wir sind hier auch ganz normale Menschen, einfach die an Jesus glauben und das froh bezeugen. Und gerade dort, was uns auffiel, auch viele Menschen haben nach Gemeinden gesucht. Also wirklich, wo bibeltreu, die haben das erwähnt. Und das ist also schon eine Not, dass man auch dann sagen kann, und das ist ja in Berlin schwierig. Wir haben empfohlen, die Gemeinden, die wir kennen, aber die sind oft weit am Ende, eine in Spandau im Torweg und die andere Marzahn, von Friedensstimme kenne ich eine, ja. Aber sonst ist es wenig für so eine große Stadt, wo man wirklich empfehlen kann, ja, wohin die Menschen gehen können. Das aber sehe ich, der Hunger ist doch bei Einzelnen da, dass sie eine bibeltreue Gemeinde suchen, in diesen Großstädten auch gerade.
Habt ihr eigentlich auch konkreten Widerstand erlebt, irgendwie von Leuten, die dem christlichen Glauben ja feindlich entgegenstehen?
Also ich will fast sagen, wenn ich so vergleiche zu den letzten Jahren, allgemein war der Widerstand fast gar nicht, gleich null. Es haben auch selbst, wo wir über die Schöpfung gepredigt haben oder über Abtreibung, da gab es sonst richtig oft Empörungen. Und dieses Mal, wie alle das annehmen, also auch wo ich mir oft betont, dass wir nicht vom Affen abstammen, dass wir Geschöpfe Gottes sind, dass Gott uns gemacht hat nach seinem Bild, und da gab es gar keinen Widerstand mehr aus der Menge zu hören oder ganz selten. Nur in einer Stadt, und das muss man auch sagen, das war ganz extrem, das war Dortmund. Dort standen wir auf dem Platz und wir hatten kurz angefangen, Lieder singen, eine Predigt, und dann ging es los. Gegenüber so ein Haus, wahrscheinlich ein Musikhaus oben, da war so laute Musik plötzlich. Also ohrenbetäubend für normale Verhältnisse. Ich habe sowas noch nie erlebt. Der hat wirklich voll aufgedreht, was die seine Anlage oder die ganzen Anlagen dahergaben. Und man hat auf der Straße schon fast sein Wort nicht verstanden. Und man hat gemerkt und auch gehört, das waren richtig so teuflische Lieder, richtige Hardrockmusik über die Hölle. Und dass sie eben den Satan verherrlichen in diesen Liedern. Und wir standen auf der anderen Seite und haben unsere einfachen christlichen, geistlichen Lieder gesungen. Seligstes Wissen, Jesus ist mein, köstlichen Frieden bringt es mir ein. Und das war so ein richtiger Kontrast. Und die Leute standen teilweise, die haben nur geguckt, was ist hier los. Die haben links geguckt und rechts geguckt. Die haben die Welt nicht mehr verstanden. Ja, aber diese Spannung, die in der Luft lag, das hat man richtig gespürt. Und es ging so eine ganze Weile, fast eine halbe Stunde so, wenn ich das recht einschätze. Ich habe eigentlich die Erfahrung, dass durch geistliche Lieder wir finstere Mächte, die müssen weichen. Und nur dieses Mal war es anders. Das wollte nicht aufhören. Und dann kam mir in Sinn ein Bruder unterwegs in Leipzig, einer, der zu unserem Stand kam, der hat mir gesagt, ihr müsst auch während den Einsätzen vielleicht doch Gebetsgruppen machen. Und dieser Gedanke ist mir dort in den Sinn gekommen, habe ich einen Bruder genommen, habe gesagt, komm, wir beten zusammen, dass Gott wirklich hier dem ein Ende macht. Ja, das ist wirklich eine finstere Macht, die da dahinter steckt. Und wir hatten gebetet, noch nicht fertig. Ich meine, es war während dem Gebet auf einmal, wie wenn Gott den Stecker gezogen hätte. Es war alles aus, ganz still auf einmal. Ich habe ein bisschen den Eindruck so bei manchen gehabt, die wurden entmutigt oder haben die Evangelisationen runtergefahren und gedacht, man kann nicht rausgehen. Also ich kann im Gegenteil behaupten, es ist eine sehr gute Zeit und besser sogar wie zuvor, jetzt hinauszugehen und das Evangelium zu verkündigen. Da ging unser Lautsprecher aus, die Batterie war leer. Ich habe gedacht, oh, das weiß nicht, wie das wird. Aber wir haben immer wieder ausgemacht, der Lautsprecher. Beim Singen haben wir dann so gesungen und dann zu den Predigten reichte noch ein bisschen der Akku. Dort gerade gegenüber war ein CDU-Stand und na gut, das ist jetzt halt Wahlkampf, habe ich gedacht. Und plötzlich kamen viele Autos, Polizeiautos, und die haben sich in alle Straßen aufgestellt und man hat gesehen, da war irgendwas Besonderes. Und unsere Gruppe hat mich schon gefragt, ist das wegen uns? Dann habe ich gesagt, nee, ich denke nicht. Und kurze Zeit später kam dann aber raus, es ist tatsächlich hier der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist hier. Und ich habe geguckt und tatsächlich, da drüben steht er und hat so den Leuten persönlich Fragen beantwortet. Da war so ein Austausch, es war nichts. Mit Lautsprecher, hat keine Rede gehalten, aber so persönliche Fragen beantwortet. Und die Geschwister bei mir haben gesagt, komm Achim, dem gibst du auch ein Traktat. Und ich habe geguckt, da stehen so viele Menschen, habe ich gesagt, nee, ich muss hier bei der Gruppe bleiben. Aber ich habe einen gesagt, Samuel, habe ich gesagt, geh du, mach das. Und er ging und hat ihm eins gegeben. Und noch ein anderer Bruder, unabhängig davon, hat ihm auch zwei gegeben. Auch das von der Quarantäne, von Minden, das haben wir sehr viel verteilt dieses Mal, ging sehr gut zu verteilen. Und dann war ich froh, hat man ihm doch was mitgeben können. Und auf einmal sehe ich, ich war gerade am Schlusswort, wir haben sogar ein bisschen überzogen unsere Zeit. Und dann kommt diese Kolonne oder diese Eskorte, wo er begleitet wurde, vorne Polizisten, sein Begleitschutz zivil und dann er in der Mitte und hinten nochmal Polizisten, lief bei uns direkt vorbei. Und dann konnte ich ihn ansprechen und habe gesagt, auch für Sie, Herr Gesundheitsminister, Sie gehören einer Partei an, die das C noch drin hat in dem Namen, wie christlich, und dass er auch doch zurückkehrt zu den christlichen Grundwerten, sich hält an das Wort Gottes. Und dass, ja, ich konnte ihm noch manches sagen, kann immer genau sagen, was ich alles gesagt habe, aber er hat zugehört, er blieb stehen. Das war schon eigentlich sehr anständig, muss ich sagen, für einen Gesundheitsminister, dass er mit uns kleinen Leuten da von uns sich was sagen lässt. Und dann habe ich ihm angeboten, er soll doch bitte noch sich bedienen am Büchertisch. Er kann Bibeln oder Bücher mitnehmen, was ihn interessiert. Und dann hat er gesagt, nee, er hat schon was bekommen und hat auf seine Traktate gezeigt. Und das war für mich schon so bewegend, wie Gott auch solche Menschen anspricht. Und wir haben dann auch für ihn gebetet und sind sicher, dass es doch auch seine Wirkung an ihm hat.
Kreuz der Name ist eine kleine Kraft.
Du hast gerade einen kurzen Jahresrückblick auf das Jahr 2020 gehört. In der September-Sendung ging es um Misserfolge, Scheitern und um wohnungslose Jugendliche in Deutschland. Danach folgte das gekürzte Interview mit Achim Schowalter über Straßenmission in Deutschlands Großstädten. Ich zitiere weiter die Worte von Pfarrer Dr. Egelkraut. Je mehr wir trösten, desto mehr Trost müssen wir von Gott erfahren. Denn Trost kann man nicht empfangen, es sei denn, man wird hineingenommen und hineingeführt in die Lasten des Lebens und in die Lasten des Dienstes. Vielleicht steckst du jetzt in Schwierigkeiten und weißt nicht genau, warum diese Dinge in deinem Leben passieren. Vielleicht wurde dein Mietvertrag gekündigt oder dein Auto wurde angefahren und du musst auf einmal unfreiwillig Gespräche mit Polizeibeamten und danach mit irgendeiner Autoversicherung führen. Oder du erlebst gesundheitliche Schwierigkeiten. Was auch immer deine aktuelle Herausforderung im Leben ist, liebe Schwester, lieber Bruder, lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird handeln. Das ist ein Vers aus der Bibel, der mir vor einigen Tagen aufgefallen ist und der mir irgendwie besondere Kraft geschenkt hat. Psalm 37, Vers 5. Ich wiederhole den Vers. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertraue auf ihn und er wird handeln. Psalm 37, Vers 5. Und ich möchte hier noch einige Bibelverse zitieren. Die Hoffnung des Apostels Paulus auf die zukünftige Herrlichkeit wird in 2. Korinther Kapitel 4 beschrieben. Ich lese ab Vers 15. Ich tue ja das alles für euch. Die Botschaft von Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen und der Dank dafür soll überströmen zur Ehre Gottes. Darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben, aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Das waren Worte aus dem 2. Korintherbrief aus Kapitel 4. Nun folgt ein Abschnitt aus dem Buch »Glühende Retterliebe« von Oswald Smith. Ich lese das Kapitel »Sprachen und Volksstämme«. Sprachen und Volksstämme, die noch nicht von dem Evangelium erreicht wurden. Weißt du, wie viele Sprachen es auf unserer Erde gibt? Ich kann es dir sagen, es gibt heute mindestens 2974 Sprachen von größerer Bedeutung. Weißt du auch, wie viele dieser Sprachen eine Bibelübersetzung oder wenigstens einen Teil des Wortes Gottes haben? Bis heute nur 1185. Wie viele Sprachen bleiben also noch übrig, die keinen einzigen Teil der Heiligen Schrift besitzen? Man stelle sich bitte vor, 1789 Sprachen ohne Gottes Wort. Seit fast 2000 Jahren wird Missionsarbeit und weltweite Evangelisation betrieben und es gibt noch 1789 Sprachen, in die das Wort Gottes noch nie übersetzt wurde. Und was sagt uns Gott? Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Aber wie können sie den hören, von dem sie kein Wort Gottes haben? Man hat herausgefunden, dass es noch über 2000 Volksstämme gibt, die nichts vom Evangelium wissen. Man hat auch feststellen können, um welche Stämme es sich handelt und wo sie sich aufhalten. Bitte, denke an diese Stämme. Stelle dir doch vor, kein Missionar arbeitet unter ihnen. Niemand von ihnen hat je das Wort Gottes gehört. Tatsächlich haben sie niemals den Namen Jesus vernommen. In Neuguinea gibt es 626 Volksstämme, die noch nicht vom Evangelium erreicht wurden. Auf den Südseeinseln sind es 521 Stämme, in Afrika 350, in Südamerika 300, in Australien 200 Stämme Ureinwohner, in Indien 100, in Indochina 60, auf den Philippinen 60. Es gibt also wenigstens 2000 Volksstämme, die noch in der Finsternis und im Dunkel der Mitternacht auf das Evangelium von Jesus Christus warten. In Brasilien allein gibt es 1.500.000 Vollblut-Indianer und mehr als 100 verschiedene Stämme. Bolivien hat mehr als 1 Million Vollblut-Indianer Unter der Bevölkerung von Peru gibt es 2,5 Millionen Indianer. In Kolumbien gibt es 100.000 Indianer, die noch größtenteils als Wilde unter ganz primitiven Bedingungen leben. Im Hochland leben auch noch 500.000 Indianer, die man als halbzivilisiert ansprechen kann. Aber wie soll man sie alle erreichen? Da kommen nur die jungen Leute unserer Gemeinden, unserer Bibelschulen und Seminare in Betracht. Die jungen Menschen können hinausgehen. Die Missionsgesellschaften bitten überall um neue Arbeiter. Aus diesem Grunde reiste ich auch durch Großbritannien und appellierte an die jungen Menschen, bis sich daraufhin 1.200 für den Missionsdienst gemeldet hatten. Deshalb fahre ich kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten und Kanada. Wenige sind der Arbeiter. Wir brauchen mehr Arbeiter. Deshalb setze ich mich zuallererst für die Missionsarbeit ein. Die Welt muss evangelisiert werden. Die jungen Leute sind unsere einzige Hoffnung. Entweder sie gehen oder die Arbeit muss ungetan bleiben. Denn außer ihnen kommt niemand dafür in Frage. Gott ruft die Jugend. Die jungen Leute unseres Landes sind jetzt Gott ihre Antwort schuldig. Wir müssen es uns vor Augen halten, dass praktisch alle Jünger noch junge Männer waren. Jesus erwählte sie in ihrer Jugend. Sie hatten das Leben noch vor sich und sie lebten es für Gott. Ach, dass auch wir seinen Ruf hören und ihm folgen möchten, dass wir ihm unser Bestes weihen. Gott hatte einen einzigen Sohn und er machte ihn zu einem Missionar. Dürfen wir da weniger tun? Es gibt manche Menschen, die gerne hinausgingen, wenn sie nur Pionierarbeit tun dürften. Sie haben die Lebensbeschreibungen gelesen von Männern wie Livingstone, Moffett, Carey, Judson und anderen. Meine lieben Freunde, lasst es euch gesagt sein, gerade jetzt rufen die Missionsgesellschaften nach Tausenden von Pionieren, denn es gibt noch 2000 Volksstämme, die evangelisiert werden müssen. Warum sollen wir unsere Kräfte nicht auf die unerreichten Gebiete konzentrieren? Warum sollten wir nicht Bahnbrecher sein? Als ich auf Sumatra war, hörte ich von einer Stadt, in die noch niemand die frohe Botschaft gebracht hatte, und ich bahnte mir den Weg durch den Dschungel, bis ich zu dieser Stadt gelangte. Niemals werde ich wohl die helle Freude vergessen, von der ich durchdrungen war, als ich jene Stadt in dem Bewusstsein betrat, aller Wahrscheinlichkeit nach der erste Herold der Kreuzesbotschaft für sie zu sein. Wenn ich heute noch ein junger Mann wäre, dann wollte ich auf kein Missionsfeld gehen, auf dem schon andere vor mir gearbeitet haben, es sei denn, um mich orientieren zu lassen. Genau wie Livingstone würde ich auch darum bitten, in neue Arbeitsgebiete ausgesandt zu werden. Denn ich wollte der Erste sein, der die Sprache dort zur Schriftsprache macht, Teile der Bibel übersetzt und den Leuten das Evangelium bringt. Auch ich wollte ein Pionier sein. Warum willst du dein Leben hier in der Heimat vergeuden? Warum soll dein Leben in der Eintönigkeit und dem Einerlei verzehrt werden, möglichst viel Geld zu verdienen? Warum willst du dir nicht lieber einen klaren Blick schenken lassen? Du kannst dorthin gehen, wo kein anderer vor dir mit der frohen Botschaft gewesen ist. Du kannst dein Leben für etwas einsetzen, das wirklich der Mühe wert ist. Wenn du hier bleibst, dann trittst du doch nur irgendjemanden auf die Zehen. Wenn du hinausgehst, hast du Ellenbogenfreiheit genug. Warum willst du kein Leben führen, das wirklich lebenswert ist? Auch du könntest ein Pionier werden. Oh, ich weiß schon, was du mir jetzt antworten willst. Immer wieder habe ich es hören müssen, dass man dann Apostelgeschichte 1, Vers 8 anführt, aber die Stelle wird oft falsch angegeben. Du zitierst: Ihr werdet meine Zeugen sein zuallererst in Jerusalem, danach in ganz Judäa, danach in Samaria und zuallerletzt bis an das Ende der Erde. Aber der Vers heißt gar nicht so. Ich möchte ihn jetzt einmal für dich lesen. Ihr werdet meine Zeugen sein, beides, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Wörtlich nach der englischen Bibelübersetzung. Es heißt nicht zuerst und danach, sondern beides, sowohl als auch. Und was bedeutet das Wort beides? Es heißt doch wohl, dass alles zu ein und derselben Zeit geschehen soll, nicht wahr? Mit anderen Worten, wir sollen Jerusalem evangelisieren und zur gleichen Zeit auch Judäa, Samaria und weiterhin das ganze Erdenrund.
Wir sollen nicht erst warten, bis wir die ganze Arbeit in der Heimat vollendet haben, ehe wir uns endlich aufmachen, um die Botschaft weiterzutragen. Wir sollen beide Felder bearbeiten, das eigene Vaterland und gleichzeitig das Missionsfeld.
Das war ein Abschnitt aus dem Buch »Glühende Retterliebe« von Oswald Smith über Sprachen und Volksstämme. Damit möchte ich mich nun von dir verabschieden. Mikros Dynamis geht nämlich für heute zu Ende und ein Zitat oder vielmehr einen kurzen Impuls habe ich noch für dich für die neue Woche. Der Landwirt verschwendet seine Zeit nicht darauf, den sandigen Boden zu bearbeiten, der für die Ernte nutzlos ist. Er wendet die meiste Arbeit und Zeit für fruchtbares Land auf, das eine reiche Ernte verspricht. Wenn Gott uns in Ruhe lässt und keine Schwierigkeiten und Prüfungen schickt, können wir sicher sein, dass unser Leben wie der sandige Boden ist. Ich bin der Alex und ich verabschiede mich für diesen Tag vom Mikrofon. Gott befohlen. Tschüss.